bei der Vorlage muss ich ja was sagen dazu. Also es ist einfach so, dass ich meinen Status gewechselt habe. Bis am Donnerstag war ich Mama, waren wir Mama und Papa, und ab Donnerstag sind wir halt noch einen weiteren Titel dazu bekommen. Wir sind mal Großeltern geworden, also Opa und Oma. Ja, muss man sich noch dran gewöhnen, dass man Opa genannt werden kann. Also bei der Jugend habe ich es ja schon geschafft. Da war ich ja schon der Jugendopa. Und ich finde, die Sonja hat eine ziemlich steile Vorlage gegeben, weil sie gesagt, kommt mit, wenn wir Älteren dann auch sagen, wir gehen mit zur Jugendfreizeit. Ich weiß nicht, ob das so, so gewollt war. Aber wir haben es verstanden, wir beten für euch, wir finden es super, dass ihr miteinander da auch Gemeinschaft habt. Skifahrt ist wirklich traumhaftes Wetter, war dort, hat man gesehen. Und es erinnert einem ja auch an die seine eigenen ersten Skifreizeiten. Und ich habe auch mal angefangen ohne Skifahren. Ich bin halt gerodelt. Das kann man auch machen, wenn man nicht Skifahren kann. Gut, wir sind ja bei unserem dritten Thema von den drei Gs. Gebet, Gottes Wort und Gemeinschaft. Und die Frage ist ja, wie gestalten Christenmenschen das Leben? Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann merken wir, dass der Paulus sich mit Leib und Seele engagiert hat. Für die Christen und für sogar für die Christen, die er selber gar nicht gekannt hat, hat er sich engagiert. Er hat für sie gekämpft. Und dann kann man sich ja die Frage stellen, warum kämpft der Paulus für die Christen? Er schreibt ja immer an Gemeinden. Und ich finde, wenn man so in die Briefe reinguckt, das schmeichelt ja den Gemeinden nicht immer das, was Paulus ihnen geschrieben hat. Und da denkt man ja manchmal, an wen schreibt da Paulus überhaupt? Weil man kann ja denken, man denkt ja, wenn Menschen in einer Gemeinde sind, dann sind sie bekehrt. Sie sind Christen geworden, sie haben den Heiligen Geist bekommen. Und jetzt wird doch Jesus dafür sorgen, dass alles gut kommt. Und manchmal habe ich den Eindruck, Christen denken genauso. Aber es ist eine irrtümliche Überzeugung, dass mit der Wiedergeburt jede Gefahr gebannt ist. Dass wir mit unserer Bekehrung bereits am Ziel sind. Wenn dem so wäre, hätte Paulus keine Briefe schreiben müssen. Wenn dem so wäre, hätte Paulus eine Bete brauchen für die Gemeinde. Er hätte nicht für sie kämpfen müssen. Er hat geschrieben, wie sie in ihrem Glaubensleben weiterkommen. Ich weiß, wir hören das ja nicht so gern, dass wir kämpfen müssen. Aber gestern in unserer Regionalkonferenz haben wir gehört, dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen dürfen. Das möchte ich jetzt heute Morgen nicht wiederholen, aber uns ist Kampf befohlen und es ist ein guter Kampf. Und wie wir jetzt auf im Kurs bleiben können, wie wir zum Ziel kommen, da schreibt Paulus ein paar wichtige Dinge. Er gibt uns da ein paar wichtige Hinweise. Ich möchte zwei Bibelstellen am Anfang. Kann ich weiterklicken? Okay. Ja, richtig. Genau, die richtige Taste drücken, dann geht's auch. Ja, ich setze mich dafür ein, dass Gott euch allen Mut und Kraft gibt und euch in seiner Liebe zusammenhält. Er schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die Größe seines Geheimnisses erkennt. Dieses Geheimnis ist Christus. Und in 1. Kolosser 1,4 steht, wir haben von eurem Glauben an Jesus Christus gehört und davon, wie ihr allen Christen in Liebe verbunden seid. Und hier sehen wir, dass Paulus sich bei den Christen in Kolossee bedankt, weil sie haben von Epaphras, der war der Gemeindegründer dort, haben sie gehört, da gibt es zwei wichtige Punkte in der Gemeinde. Und dann lesen wir hier, kann ich weiterklicken mal ganz kurz, danke. Wir haben von eurem Glauben an Jesus Christus gehört und davon, wie ihr allen Christen in Liebe verbunden seid. Okay. Also Paulus Und die Mitchristen freuen sich über den lebendigen Glauben, die Christen in Kolossee hatten. Dass sie Liebe untereinander hatten. Und der erste Dank gilt eigentlich, dass sie lebendig vertrauen an Christus. Er beschreibt hier, dass das Leben der Christen in Kolossee durch das Leben von Jesus verändert wurde, weil sie ihn als Herrn aufgenommen habe. Und dann nicht mehr so gelebt habe wie vorher. Sie haben gelernt, wir vertrauen in jeder Lebenslage Jesus. Dankeschön, Simon. Er hat gesehen, er hat den wichtigsten Platz in ihrem Leben eingenommen. Und sie haben begriffen, Bekehrung ist jetzt nicht etwas, was ich wie eine Trophäe auf den Schrank stelle, wie einen Pokal, den ich von Zeit zu Zeit bewundere, sondern sie haben verstanden, dass Bekehrung heißt, ich darf Jesus nachfolgen. Ab diesem Zeitpunkt. Wir wissen, als Jesus seine Jünger berufen hat, hat er ihnen nicht nur gesagt, ihr müsst euch bekehren, sondern er hat ihnen gesagt, folge mir nach. Und ich hoffe, dass jeder von uns diesen Ruf auch verstanden hat, dass Jesus uns auch gesagt hat, bekehr dich nicht nur, sondern folge mir nach. Und lebendiger Glaube verändert immer die Richtung. Deshalb sprechen wir ja von Bekehrung. Wir kehren um, wir gehen auf dem richtigen Weg. Und richtige Bekehrung, richtige Nachfolge verändert unsere Gewohnheiten und auch unser Lebensziel und unsere Richtung. In Kolossee konnte das bedeuten, dass sie ihren Göttern keine Opfer mehr brachten. Dass sie sich nicht mehr unter den Schutz von Göttern stellten, das nicht mehr in Anspruch genommen habe, sondern dass sie sich allein auf Jesus verlasse. Auch dann, wenn es schwierig wird, wenn es schmerzhaft wird. Und lebendiges Vertrauen in Jesus bringt auch immer eine Veränderung unseres Lebens. Deshalb auch der weitere Vers in Matthäus 16, 24. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das passiert, wenn ich mich zu Jesus wende. Dann wird Christus der Mittelpunkt in meinem Leben und nicht mehr ich selber. Er ist jetzt der Chef in meinem Leben. Bekehrung heißt, ich entschließe mich ab jetzt Jesus zu vertrauen. Vertraust du Jesus auch? Auch wenn es nicht so gut läuft. Hier beschreibt oder sagt Jesus, wer mir nachfolgt, der darf sein Leben auf mich ausrichten. Und das war bei den Christen in Kolossee offensichtlich. Und der zweite Grund, warum Paulus dankbar ist, dass sie nicht nur Jesus ihr Leben verändert hat, sondern er sagt auch, sie lieben die anderen Christen. Also diese Glaube wirkt sich auch auf die Gemeinschaft unter den Gläubigen aus. Kannst du nochmal weiterklicken? Ich gebe dir einfach ein Zeichen, Moritz. Nochmal Vers 1, Vers 4. Wir haben von eurem Glauben an Jesus Christus gehört und davon, wie ihr allen Christen in Liebe verbunden seid. Also heißt, durch die Hinwendung zu Jesus ist auch eine tiefe Gemeinschaft und eine tiefe Verbundenheit unter die Christen entstanden. Und genau das ist das, was Gottes Liebe in uns bewirkt. Dass wir unserem Bruder, unserer Schwester, unserer Nächsten lieben können. Und die Bibel beschreibt, dass diese Liebe jetzt nicht nur ein schönes Gefühl ist. Also ich gehe in die Gemeinde, habe ein schönes Gefühl, ist auch gut, darf man gerne haben. Also besser, wie wenn man in die Gemeinde kommt und hat ein schlechtes Gefühl. Das können wir, glaube ich, ein Stück weit nachvollziehen. Aber für die Christen in Kolossee war es auch, dass diese Liebe darin sich gezeigt hat, dass es ganz praktische Liebesdienste gab in der Gemeinde. Wie kranke Besuche, wie Gebet füreinander, wie Gastfreundschaft. Und die Liebe zu den Christen hatte in ihrem Glauben und darf auch in unserem Glauben eine hohe Priorität haben. Und das Vorbild da ist Jesus selber. Er hat nicht nur gesagt, er liebt uns. Und hat gesagt, ja Thomas, schade, dass du ein Sünder bist. Kann leider nichts machen. Ich mag dich zwar, aber musst trotzdem in die Hölle. So war Jesus nicht, sondern Er hat sich für uns geopfert. Und da ist er unser Vorbild. Und wir dürfen diesem Vorbild nacheifern und dürfen anderen Menschen Liebe ganz praktisch auch zeigen. Weiter schreibt Paulus hier, dass wir, wenn wir in Gemeinschaft leben, reicher werden. Gemeinschaft macht reich. Und wenn Paulus schreibt, wie Christen ihr Leben gestalten sollen, wenn Paulus schreibt, wie Christen auf Kurs bleiben, dann hat er nicht nur den einzelnen Christen vor Augen, sondern hat er auch vor Augen die Gemeinde, die Gemeinschaft vor Augen. Das war ihm zentral wichtig. Der Leib Jesu nimmt in seinem Denken einen großen Platz ein, einen sehr zentralen Platz ein. Paulus war davon überzeugt, dass Christen in der Gemeinschaft reifer werden. Amen. Weil in der Gemeinde gibt es nette, von Jesus geliebte Menschen. Aber es gibt auch Menschen, die benutzt Jesus auch dazu, ich möchte es mal vorsichtig ausdrücken, dass unser Charakter ihm ähnlicher wird. Deshalb macht Gemeinschaft uns reifer. Deshalb brauchst du deinen Bruder und deine Schwester und nicht nur, die du sympathisch findest. Er war davon überzeugt, Christen brauchen Gemeinschaft, wenn wir ans Ziel kommen wollen. Deshalb auch dieser Vers in Kolosser 2,2. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Das ist so sein Ansatz von Gemeinschaft. Also die Gemeinschaft der Christen soll gestärkt werden, weil sie uns ermutigt, auf Kurs zu bleiben. Gemeinschaft zeigt uns, es lohnt sich, Jesus treu zu bleiben. Und wie gesagt, Paulus hat immer vor Augen, dass Christen in Gemeinschaft leben. Wissen wir ganz am Anfang, wo Gott Adam geschaffen hat, hat er festgestellt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und auch für uns wäre es nicht gut, wenn wir alleine wären. Kannst du mal einen weitermachen? Dankeschön. Und Paulus ging es auch darum, dass wir in Liebe zusammenhalten. Und zusammenhalten kann ich nur in Gemeinschaft. Ich alleine kann mich nicht in Liebe zusammenhalten. Das ist ein bisschen schwierig. Kannst du mal ausprobieren, ob es funktioniert. Du brauchst deinen Bruder und deine Schwester. Ich brauche, um in Liebe, dass wir einander in Liebe zusammenhalten, braucht es immer mindestens zwei. Und Paulus meint auch hier die Christen vor Ort. In diesem Rahmen kann sich der Christ entwickeln und kann auch reifer werden. Wer will reif werden? Ich glaube, wir alle. Und wie dieses Wachstum in der Erkenntnis von Christus, wie das ganz konkret gefördert werden kann, dazu hat Gott sogar einen Plan. Also Gott hat einen Plan, wie du und ich reifer werden können. Er überlässt es nicht dem Zufall. Ich glaube, niemand von uns Eltern überlässt dem Zufall, wie Kinder aufwachsen. Bis sie reif werden. Bis sie aufwachsen. Da gucken wir drauf. Und Paulus schreibt hier, Jesus hat der Gemeinde die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Das sind die Ämter, die es in der Gemeinde gibt. Und dann ist ja immer die Frage, was ist denn deren Aufgabe? In Vers 12 können wir lesen, sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde der Leib von Christus auferbaut wird. Also diese Dienste sind dafür da, dass du und ich auferbaut werden. Also die sind nicht dafür da, dass sie alle Arbeit machen in der Gemeinde, sondern sie sind dafür da, dass wir unsere Arbeit machen können. Der Evangelist zeigt uns, wie wir evangelisieren. Der Prophet wird uns Dinge zeigen, wie es in der Gemeinde vorangeht und wie sich der prophetische Dienst ausbildet. Die Hirte wird uns zeigen, wie der Hirtendienst funktioniert in der Gemeinde. Der Lehrer wird zeigen, was die Wahrheiten von Jesus Christus sind und wird sie an andere weitergeben. Und die Apostel, die gehen vorne ran und gründen neue Gemeinden, haben so einen apostolischen Dienst. Und Gott ist mit diesem Vers auch der Meinung, wir brauchen Gemeinschaft, damit wir im Glauben reifer werden, um zu verstehen, was das Geheimnis von Christus ist. Das mache ich hier nochmal an und an und hoffe, dass ich das jetzt funktioniert. Okay, darf ich nochmal weitermachen. Danke. Nochmal der Vers 2. Ihr werdet eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen und ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. Es geht also darum, dass wir Jesus besser kennenlernen. Und da benutzt jetzt Gott diese Dienste und diese Ämter in der Gemeinde, dass du und ich Christus besser kennenlernen. Natürlich lernen wir Jesus kennen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn ich in Beziehung mit ihm lebe. Aber diese Dienste sollen uns auch unterstützen, dass die Erkenntnis von Christus größer wird. Und natürlich sollen sich die Christen auch gegenseitig helfen und ermutigen, Jesus besser kennenzulernen. Wir können doch uns mal als gegenseitig erzählen, wie wir Christus in der Woche erlebt haben, welche Erfahrungen wir mit Jesus gemacht haben, wie er uns angerührt hat, wie er uns bewahrt hat, wie er uns beschützt hat. All diese Dinge, das ermutigt uns doch. Also nicht nur, dass wir Missionsberichte lesen, sondern dass wir uns gegenseitig ermutigen. Und mit dem Hintergedanken oder mit dem Ansinnen, dass wir Jesus besser kennenlernen. Also ich möchte mal nicht im Himmel stehen und feststellen, oh Jesus, du bist ja so ganz anders, wie ich das dich erkannt habe. Sondern ich möchte da Jesus sehen und wissen, du bist dann noch viel großartiger, wie ich mir das je vorstellen könnte. Aber ich kenne deine Eigenschaften, ich weiß, was dir auf dem Anliegen ist. Und wir können doch nur Jesus ähnlicher werden, wenn wir auch wirklich wissen, wie er ist. Also wenn ich jemanden nacheifern will, dann muss ich ihn doch kennen. Ich muss doch ein paar Dinge wissen über ihn. Wenn ich so gut Fußball spielen können möchte wie der Herr Messi, dann muss ich doch wissen, wie der Fußball spielt. Wenn ich den noch nie gesehen habe, wie er Fußball spielt, werde ich nie so Fußball spielen können. Wahrscheinlich auch nicht, da kann ich ihn wahrscheinlich 100 Mal angucken. Aber wenn das meine Idee ist, dass ich so gut Fußballen will, dann muss ich den kennen. Und wenn wir Jesus tiefer und besser kennenlernen, wird unser Glaube gefestigt. Weil in unserem Leben gibt es ja Kämpfe und Stürme. Und dann ist es gut, wenn ich weiß, auf welchem Fundament ich stehe. Und es ist doch wirklich so, und das werdet ihr mir alle bestätigen, wenn wir Jesus Christus kennenlernen, dann kennen wir Jesus noch nicht wirklich gut. Wir wissen, wir haben verstanden, Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere persönliche Schuld. Wir wissen, dass er auferstanden ist. Aber viel mehr weiß ein frisch Bekehrter nicht. Und in dem Stadium macht's nicht wirklich, wäre es nicht gut, wenn wir da drinnen stehen blieben. Als ich meine Frau kennengelernt habe und irgendwann später geheiratet habe, habe ich sie gekannt. Aber es ist ein offenes Geheimnis, dass ich sie nach fast 35 Jahren Ehe besser kenne wie vor 35 Jahren. So ist es bei jedem Ehepaar. Man kennt sich, man mag sich, man liebt sich und deshalb heiratet man. Und in der Ehe entdeckt man, huch, da gibt es da noch ein paar Seiten, die habe ich vorher noch gar nicht gekannt. Ich meine es jetzt positiv. Und so ist es auch mit unserer Nachfolge mit Christus. Jesus überrascht uns doch, wie er uns begegnet, wie viel mehr es ist, als nur, dass wir wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist. Wir kennen ihn von ganz vielen anderen Facetten kennen. Denn wenn wir uns bekehren, nehmen wir ja noch viele Dinge aus unserem alten Leben mit. Unsere Denkweise, unsere Vorstellungen, wie wir erziehen wollen. All die Dinge, die wir durch unsere Gesellschaft mitbekommen haben. Aber in der Gemeinschaft von Christus und auch von Leitern wird unser Verständnis von Jesus doch immer klarer. Wir brauchen auch im Christsein Vorbilder. Weil wir denken ja, wenn sich jemand bekehrt, der weiß gleich, wie man die Bibel liest, wie man betet, wie man gewisse Dinge macht. Frag mal ein Baby. Trinken können die und schlafen auch, das muss ich ihnen nicht beibringen. Aber all die anderen Dinge, die müssen wir ihnen doch beibringen. Und deshalb brauchen wir auch im Christsein Vorbild und die Gemeinschaft unter Christen. Deshalb haben wir doch Gottesdienste und Kleingruppen. Dass ich falsche Vorstellungen, falsche Meinungen korrigieren kann und auch ablegen kann. Und wir sollen auch immer einheitlich erkennen, wer Jesus ist und welche Bedeutung er für uns hat. Finde ich persönlich wichtig, weil das unserem Glaubensleben Stabilität gibt. In Epheser 4,14, das habe ich jetzt nicht auf der Leinwand, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus, dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jedem fremden Einfluss beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Also wenn ich Jesus kenne, wie er wirklich ist, dann lasse ich mich auch nicht verführen und renne falschen Dingen nach. Und wenn wir auch als Christen auf Kurs bleiben wollen, dann brauchen wir die Gemeinschaft mit Christen. Auch wenn dich manche nerven in der Gemeinde, du brauchst die. Und wenn dich auch manche freust, wenn sie in der Gemeinde sind, du brauchst sie. Solo-Christen darf es eigentlich nicht geben. Wir haben mal auf Schweizer Dialekten einen Chorus gesungen, vielleicht kann sich der eine oder andere, ich glaube, gefühlte 100 Jahre her, und der hieß, warum geht's denn nicht als Solo-Christ? Also auf Hochdeutsch übersetzt, warum geht es nicht als Solo-Christ? Das darf es eigentlich nur geben, wenn es nirgends andere Christen gäbe. Kannst du weiterklicken, Moritz, bitte? Im Hebräerbrief steht Folgendes. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben. Schon ein paar hundert Jahre her, wo das geschrieben wurde. Sondern, dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Also die Ermutigung, in die Gemeinschaft von Christen zu gehen. Die Ermutigung, die Gemeinschaft zu suchen und auch am Sonntagmorgen in den Gottesdienst zu gehen und es nicht zu vernachlässigen. Nicht aus Pflicht, sondern weil es mir hilft, dass ich als Christ reifer werde. Weil es mir hilft, mit anderen Gemeinschaft zu haben. Und weil es Jesus eigentlich gern hat, wenn wir Gemeinschaft untereinander haben. Und wenn wir sagen, wir lieben Jesus, dann muss es uns auch wichtig sein, dass wir das tun, was er uns sagt. Also ich tue Dinge nicht in meinem Leben, nicht weil es primär irgendwo geschrieben steht, sondern weil ich Jesus lieb habe. Das ist meine Motivation. Und weil es im Wort Gottes steht, deshalb halte ich mich da dran, aus Liebe zu meinem Schöpfer, aus Liebe zu meinem Erlöser, aus Liebe zu meinem Retter. Nicht, weil jemand gesagt hat, wenn du das aber machst, Thomas, dann. Nicht deshalb mache ich die Dinge oder tue Dinge nicht, sondern weil ich verstanden habe, dass Jesus es gut mit mir meint. Dass er, wenn er ein Gebot in seinem Wort schreibt, er mich nicht ärgern will, sondern dass er gute Gedanken hat. Wir können uns alle erinnern an die Verbote, die uns Eltern auferlegt haben. Als Kind, als Teenager findest du sie ätzend. Als Papa sagst du, das war gar nicht so unschlau, was die Eltern da erzählt haben. Und so ist es doch auch mit der Nachfolge. Wir verstehen, wenn wir Jesus kennenlernen, wie gut er es mit uns meint. Er hat Gedanken des Friedens und der Liebe. Das ist seine Motivation. Ein weiterer Punkt, den wir auch hier im Kolosserbrief entdecken können, ist, dass wir den Reichtum, den Jesus uns geschenkt hat, entdecken. Nochmal ein bisschen zurück, dass wir uns auch bewusst machen, wie wichtig Gemeinschaft für Christen ist und wie wichtig für dich Gemeinde und Kirche ist, damit wir auf Kurs bleiben. Ich brauche Brüder und Schwestern, die mir immer sagen, hey Thomas, da hast du dich verrannt. Das geht doch so nicht. Das mögen wir vielleicht im ersten Moment nicht, aber hinterher merken wir, ja, eigentlich haben sie recht. Ich habe es nur aus meiner Perspektive gesehen. Andere haben vielleicht eine andere Perspektive. Und wenn es geht, dass wir den Reichtum in Jesus entdecken, ich glaube, der hat noch ganz viele Schatzkisten. Als Kinder haben wir es geliebt, Schatzkisten zu suchen. Wenn irgendwas versteckt war, zu suchen, bis man es gefunden hat. Und genauso möchte Christus, dass wir ihn besser kennenlernen und auch den Reichtum, den er hat. In Kolosser 2 steht, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Also wenn du einen Schatz suchst, suchen bei Jesus. Also Jesus ist sozusagen die Schatzkammer Gottes. Und er schreibt eigentlich, nirgends finden wir eigentlich Weisheit und Erkenntnis als bei Jesus. Und das ist ja ziemlich radikal. Weil wir wissen, in unserer Gesellschaft hat er Intelligenz, hat Weisheit, hat Erkenntnis einen hohen Stellenwert. Und oft spiegeln uns die Menschen, die ja nicht an Christus glauben, dass wir eigentlich dumm sind. Wenn wir uns auf Jesus berufen und uns an ihm orientieren. Die halten uns nicht für sehr schlau und auch nicht für weise. Die meinen eher, wir sind dumm und unwissend. Doch Paulus sagt hier ganz deutlich, wer Weisheit und Erkenntnis haben möchte, der findet sie einzig bei Jesus. Denn bei ihm sind alle Schätze von Weisheit und Erkenntnis zu finden. Bedeutet, wer Gott und sein Wort verachtet oder verdreht, der kann wohl intelligent sein, der kann sinnvolle Dinge erfinden und tun, doch das ist nicht die Weisheit, von der die Bibel spricht. Bei dieser Weisheit geht es nicht um Intelligenz, sondern um die Erkenntnis und um die Weisheit, die zum Leben führt. Und das steht hier im Psalm 119, Vers 99. Ich habe mehr gelernt als meine Lehrer, denn all mein Forschen fragt nach deiner Weisung. Und es ist doch schön, wenn wir Christen Gott fragen nach seiner Weisung. Hey, was ist dran? Wie siehst du die Dinge? Und weise kann eigentlich ein Mensch nur sein, wenn er auf Gott hört. Da möchte ich uns auch als Christenmenschen dazu ermutigen. Lass uns weise sein, lass uns auf Gott hören. Das ist für die Christen ganz wichtig zu wissen. Kannst du nächsten Vers anklicken? Ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Also niemand soll die Christen von der Wahrheit abbringen. Niemand soll uns von Jesus weglocken, so wie es auch in der Gemeinde in Korinth passiert ist. Da schreibt Paulus, und da ist schon ein bisschen entrüstet, ihr scheint ohne Bedenken alles zu glauben, was die Leute euch erzählen, selbst wenn sie einen anderen Jesus verkündigen als den, den wir verkündigen, oder einen anderen Geist als den, den ihr empfangen habt, oder eine andere Botschaft als die, die ihr geglaubt habt. Das darf nicht passieren, das darf nicht geschehen. Christen sollen wissen, dass die wahren Schätze allein und einzig bei Jesus zu finden ist. Und das ist der Jesus, den wir in der Bibel finden. Und da dürfen und sollen wir auch standhaft bleiben. Und dann habe ich mich am Schluss so auch gefragt, was ist denn die Motivation für uns, dass wir auf Kurs bleiben? Was ist die Motivation, dass ich mein Leben mit Christus gestalte? Schon mal Gedanken gemacht, warum mache ich das? Wie können wir das ausleben? Wie bleiben wir motiviert, dass Gott es gefällt, wie wir leben? Und Paulus gibt uns da einen hilfreichen Hinweis und einen sehr klaren. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Also die ganze Motivation für meine und deine Lebensgestaltung, die Gott gefällt, dürfen wir vom Ziel her sehen, da vom Ziel her inspiriert sein. Nämlich die Aussicht auf den Himmel und was nach dem Tod kommt. Das darf mich motivieren, dass ich lebe nach Gottes Vorstellung. Interessant ist doch, dass es einen Himmel gibt. Und interessant ist auch, dass Paulus das so verkündigt hat. Dass es zu den elementaren Dingen der Verkündigung gehört, dass wir an den Himmel glauben und dass das unser Ziel ist. Denn er schreibt weiter im 1, Vers 5, denn ihr habt ja von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium zu euch gekommen ist. Also das haben die gleich verkündigt. unser Ziel, unsere Motivation ist der Himmel. Also von Anfang an hat man das den Christenmenschen dort erlebt. Das ist das Ziel des Glaubens. Was sie erwartet, wenn sie Jesus nachfolgen. Erzählen wir das überhaupt noch? Oder sagen wir einfach, wenn dich bekehrst, wenn Jesus nachfolgst, wird dein Leben wertvoller, ein bisschen angenehmer, ein bisschen reicher wirst oder was auch immer? Ist uns der Himmel überhaupt noch wichtig? Es muss doch klar sein, wir gestalten unser Leben vom Ziel her. Das war zumindest die Überzeugung von Paulus. Ob das deine ist, das weiß ich nicht, das darfst du dir selber beantworten. Aber für Paulus war es, er hat sein Leben gestaltet von der Überzeugung, wo ist das Ziel. Und auch wir, wenn ihr logisch darüber nachdenkt, wir gestalten unser Leben auch vom Ziel her hin. Wenn ich in den Urlaub fahren will, wie gestalte ich die Reise dorthin vom Ziel? Wenn mein Urlaubsort Hamburg ist, dann ist das Ziel Hamburg. Und von dort her plane ich alles andere. Wie komme ich dahin? Was muss ich einkaufen? Was muss ich reservieren? Und für uns Christen sollte das auch so sein. Also in vielen Bereichen, Lebensbereichen, ist das für uns ganz selbstverständlich. Ausgehend von dem, was wir tun werden. Ich mag ein einfaches Beispiel geben. Wenn ich am Montagmittag einen feinen, selbstgebackenen Kuchen essen will, was mache ich, um dieses Ziel zu erreichen? Ich schreibe mir die Zutaten auf. Was ich nicht habe, kaufe ich ein. Ich plane auch, wenn der Kuchen in den Ofen muss. Das Ziel ist, am Montagmittag einen Kuchen zu essen. Und so verhalten wir uns doch auch mit unseren beruflichen Zielen. Möchte ich zum Beispiel Notfallsanitäter werden, dann überlege ich mir doch vorher, welche Voraussetzungen nötig sind, damit ich Notfallsanitäter werden kann. Das Ziel ist, ich möchte Notfallsanitäter sein. Aber bis ich dahin komme, muss ich Schritte gehen. Und von dort her plane ich dann. Und je wichtiger und je größer mein Ziel ist, oder je größer ist auch meine Bereitschaft und meine Motivation. Also zum Skiwochenende zu gehen, das habt ihr auch vom Ziel her gesehen, bis ihr dort seid. Und die Begeisterung war groß, deshalb war auch die Motivation groß, weil ihr dorthin wolltet. Und ihr habt euch Gedanken gemacht, was soll da passieren, was wollen wir dort alles machen. Und wenn ich motiviert bin und eine große Bereitschaft habe, um ein Ziel zu erreichen, dann werde ich auch schwierige Abschnitte da drin überwinden können, um auf dieses Ziel zu gelangen. Weil ich denke, keiner von uns strengt sich doch unnötig an für ein Ziel, wo es sich nicht lohnt, sich anzustrengen. Und im christlichen Glauben darf es auch so sein, dass das Ziel unseren Alltag bestimmen soll. Nicht die Umstände, nicht die Gefühle, sondern das Ziel. Wir sehen, unser Ziel ist der Himmel und für das lohnt es sich zu leben. Für den Himmel bin ich sogar bereit, dann schwierige Zeiten durchzustehen. Für den Himmel bin ich sogar bereit, auf Betrug zu verzichten. Für den Himmel bin ich bereit, meinem Partner treu zu bleiben. Für dieses Ziel bin ich bereit, die Sünde mit Gottes Hilfe nicht über meinem Leben herrschen zu lassen. Auch wenn die Versuchung so köstlich aussieht. Aber ich sehe es vom Ziel her. Ich möchte bei Jesus im Himmel sein. Und Paulus schreibt es eigentlich deutlich. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest. Ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat Gott uns durch Jesus Christus berufen. Das ist unsere Berufung, einmal für Zeit und Ewigkeit bei Jesus zu sein. Und ich glaube, für dieses Ziel lohnt sich zu leben. Für dieses Ziel lohnt sich auch Mühe mal zu haben. Vielleicht auch mal schwierige Lebenssituationen mit Gottes Hilfe zu durchstehen. Vergiss das Ziel nicht. Vergiss das Ziel nicht. Wenn uns Leute vielleicht auch verspotten und verlachen, weil wir an Jesus glauben, vergiss das Ziel nicht. Wenn ja auch nicht jeder dir zuhört, super Thomas, dass du Jesus nachfolgst, aber wir sehen es vom Ziel her. Ich möchte zum Schluss kommen und keine Angst, ich komme wirklich zum Schluss nicht, weil manchmal sagen ja Pastoren, sie kommen zum Schluss und dann kommt der zweite Hauptteil oder so. Dann sind sie erst richtig warm. Ich finde es nur spannend, ihr müsstet mal da oben stehen, wenn ihr sagt, ich komme jetzt zum Schluss, das ist echt super zu beobachten, nur so mal als kleiner Hinweis. Wir bleiben auf Kurs, wenn wir uns an richtigen Orten orientieren. Und zwei Orte sind hoffentlich in der Predigt sichtbar geworden. Es ist einerseits die Gemeinschaft der Gläubigen und der wichtigste Ort ist Jesus selber. Also wenn ich zum Ziel kommen will, brauche ich Jesus. Wenn ich zum Ziel kommen will, brauche ich Gemeinschaft. Weil in ihm sind ja alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis zu finden. Und Christen gestalten ihr Leben so, indem sie sich auf das Ziel konzentrieren. Und sich fragen, was ist wichtig, damit ich dieses Ziel erreiche. Wir dürfen uns wie Sportler verhalten. Dass ich alles darauf ausrichte, um dieses Ziel zu erreichen, um den Sieg zu erreichen. Als Christen sollten wir das Ziel vor Augen haben. Nur so kann ich in schwierigen Zeiten weitermachen. Und ich sage euch, es lohnt sich, Jesus treu zu bleiben. Es lohnt sich, die Liebe zu anderen Christen auszuleben. Denn ich habe ein wunderbares Ziel vor Augen. Wir wissen nicht, wenn wir dort sein werden, aber wir wissen, wir werden mal dort sein. Und das darf uns auch mal ein Halleluja und ein. Das ist auch ein Grund zur Freude, wie man so gesungen habe. Also nicht, versteht mich bitte richtig, das soll jetzt kein billiges Vertrösten sein. Aber soll uns vor Augen haben, hey, ich habe mit meinem Christsein auch ein Ziel. Und das Ziel ist mal, bei Jesus zu sein. Gut, bis hier in Gottes Wort. Ich möchte beten. Ich möchte euch eine Hausaufgabe mitgeben. Ich werde sie nächsten Sonntag nicht abfragen, weil wir nicht in der Schule sind. Dass du dir überlegst, wie wichtig dir persönlich Gemeinschaft ist. Und ob du dein Christenleben vom Ziel her definierst. Die Frage müsst ihr nicht mir beantworten, die dürft ihr euch gerne selber beantworten, weil es hat was mit euch und Jesus zu tun. Können wir nachher aufstehen zum Beten und dann darf auch das Lobpreisteam kommen und uns noch einen Chorus singen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir als Christen nicht alleine sind. Ich danke dir, Jesus, dass du uns zur Gemeinschaft berufen hast. Ich danke dir, Jesus, dass in dir alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit verborgen sind. Danke, dass das Beste ist, wenn wir unser Leben mit dir gestalten. Danke, dass du unsere Hilfe, unsere Stärke und unsere Kraft bist. Und ich danke dir, dass wir unser Leben auch gestalten dürfen, vom Ziel her. Herr, wir haben ein Ziel, mal für Zeit und Ewigkeit bei dir zu sein. Und ich danke dir, dass wir unser Leben danach ausrichten dürfen, dass wir unterwegs sind wie Sportler, die ein Ziel erreichen wollen, die den Sieg erringen wollen. Danke, dass du uns dazu hilfst und uns die Kraft dazu gibst. Ich danke dir, dass du willst, dass wir miteinander und füreinander leben, dass die Liebe, die du uns geschenkt hast, dass sie auch Hände und Füße bekommt. Ich danke dir, dass du uns da Kraft und Stärke dazu gibst, dass, Herr, dass wir alle sehen, wir sind dazu berufen. Das ist unsere Aufgabe, das dürfen wir leben. Ich danke dir für meine Brüder und Schwestern. Ich danke dir, dass ich nicht allein als Christ leben muss, sondern dass es Gemeinde, dass es Kirche gibt, wo wir uns einander ermutigen dürfen, dir treu zu bleiben. Dass wir Menschen haben, wenn es uns gut geht, dass wir Menschen um uns herum haben, wenn wir in Krise sind. Herr, dass wir füreinander und miteinander beten dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass wir deinen Heiligen Geist haben, der uns dazu hilft und uns auch inspiriert. Danke für deine Gnade und für deine Hilfe, für deine Liebe vom Himmel her. Amen.